Hallo und herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute zu Gast den China-Experten Eberhard Sandschneider. Und worüber reden wir? Natürlich über China, über Chinas Aufstieg zur Weltmacht. Wir beleuchten sowohl die politische als auch die wirtschaftliche Seite. Herr Sandschneider erklärt, wie China im Inneren funktioniert, wie Machtstrukturen dort funktionieren. Er erläutert, welche Rolle die Wirtschaft und welche Rolle die Politik spielt. Wir schauen auf die Beziehungen zwischen Europa und China. Wir schauen, wie wir es schaffen können, trotz unserer westlichen Perspektive gemeinsam mit China die Welt zu gestalten. Wir schauen darauf, wie wir es hinbekommen können, auch ohne Themen wie Menschenrechte und Pressefreiheit außen vor zu lassen. Wie stark sind die wirtschaftlichen Abhängigkeiten? Wie stark sind die politischen Abhängigkeiten? In welche Richtung wird sich das Verhältnis in den nächsten Jahren entwickeln? Nicht außer Acht lassen wir dabei auch das Verhältnis zwischen China und den USA, aber wir sprechen auch über zum Beispiel das Verhältnis zwischen China und Russland. Insgesamt ein bunter Mix an spannenden Themen. China ist nun mal eine der wichtigsten Nationen auf der Welt mittlerweile und das tangiert uns als Deutsche sowohl direkt als auch indirekt. Deshalb glaube ich, ist es wichtig, einfach mal darüber zu sprechen und zu verstehen, wie tickt dieses Land. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Sage herzlich willkommen, Herr Sandschneider, im Macht was Podcast. Schön, dass Sie da sind und schön, dass wir heute über China sprechen können. Aber bevor wir loslegen, vielleicht haben Sie Lust, sich kurz mal in einer Handvoll Sätze selbst vorzustellen. Das können Sie sicher besser als ich.
In einer Handvoll Sätzen, sehr schön. Also ich war von 1998 bis zum Oktober diesen Jahres Professor für Politik Chinas und internationale Beziehungen an der Freien Universität. Zwischenzeitlich habe ich zwischen 2003 und 2016 das Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik geleitet. Und ich habe das große Glück gehabt, im Rückblick ausgerechnet dann mit meiner Beschäftigung mit China zu beginnen, als in China eine Reformpolitik begonnen hat, nämlich im Jahre 1978. Damals habe ich die erste Lehrveranstaltung zu diesem Thema besucht und seither begleitet mich China durch mein gesamtes Berufsleben.
Und würde man jetzt sagen, Sie sind, Sie sagten gerade im Vorgespräch, Sie werden hier und da auch als China-Versteher bezeichnet. Würden Sie sich selbst auch so ein bisschen als China-Fan darstellen oder sagen, Sie sind ein China-Fan oder ist es eher so ein distanzierter Beobachter?
Letzteres. Ich bin kein China-Fan. Ich habe auch im Unterschied zu vielen meiner Kollegen keine chinesische Partnerin. Ich habe auch kein Erweckungserlebnis gehabt, ein Film, ein Buch, ein Ereignis. Für mich war der Weg zu China ein ganz nüchterner, strategischer. Ich hatte einen akademischen Lehrer, der mich wirklich begeistert hat. Und der war China-Experte. Er hieß Jürgen Domes, ist leider vor vielen Jahren schon gestorben. Bei ihm habe ich das Handwerkszeug der China-Beobachtung damals gelernt. Und meine grundsätzliche Überlegung war, wenn ich mich mit China beschäftige, werde ich vermutlich in Anbetracht der Wichtigkeit dieses Landes nicht arbeitslos werden. Und das hat tatsächlich bis zum Ende meines beruflichen Weges soweit bis heute gestimmt. Ja.
Das würde wahrscheinlich noch ein paar Jahre weitergehen. Die Wichtigkeit Chinas lässt ja nicht nach, sozusagen. Aber das Ende der 70er haben Sie sozusagen das erste Mal China in ihrem Blickfeld gehabt. Wenn wir, vielleicht ist für die Hörer ja ganz interessant, einfach mal einordnen, wo China heute steht, beziehungsweise welche Entwicklung in den letzten Jahren dort genommen wurde. Was würden Sie sagen, wirtschaftlich, politisch, wie ist der Status heute von China? Kann man das eigentlich so plump oder pauschal überhaupt sagen?
Ja, kann man sagen. China ist eine globale Macht, wirtschaftlich sowieso, politisch immer stärker und in wachsendem Maße eben auch militärisch. Und wir sehen im 21. Jahrhundert tatsächlich einen machtpolitischen Wettbewerb aktiv schon ablaufen zwischen den USA und der Volksrepublik China um globale Vormachtstellungen. Wenn Sie aber jetzt 40 Jahre zurückgehen, kein Mensch hätte das damals angenommen. China war ein bitterarmes Entwicklungsland, hatte Jahrzehnte seit 1949 tiefgreifender innerer Wirren hinter sich. Ich nenne nur den großen Sprung Ende der 50er Jahre mit 30 Millionen Hungerstoten. Ja. Ich nenne die Revolution in den 60er Jahren, wo wir gar nicht genau wissen, wie viele Menschen da zu Tode gekommen sind. Und dann beginnt 1978 etwas ganz anderes. Und die westliche China-Wissenschaft damals, das waren meine ersten Gehversuche in diesem Thema, die war fest mit der Frage beschäftigt, ob sowas Ähnliches wie sozialer Wandel in einem solchen System überhaupt möglich ist. Und viele Kolleginnen und Kollegen damals haben gesagt, nein, in diesem China nie und nimmer. Und siehe da, was passiert ist. Der Trick, wenn ich das noch sagen darf, ist ein ganz einfacher und der lässt sich tatsächlich auf einen Satz zurückführen, der sich verbindet mit dem Vater der Reformen, Deng Xiaoping. Er hat gesagt, es ist egal, ob eine Katze schwarz oder weiß ist, Hauptsache sie fängt Mäuse.
Ja.
War die Abkehr von der ideologiegetriebenen Politik und die Hinwendung zum Pragmatismus. Und dieser Pragmatismus hat China dorthin gebracht, wo es heute ist.
Das heißt, das ist so ein Thema, auf das ich gern mit Ihnen später noch eingehen wollen würde, aber die politische Führung sozusagen, das, was da passiert, das ist ja nicht der klassische Kommunismus oder auch nicht der klassische Sozialismus, wie wir ihn im Osten Europas schwerpunktmäßig in den Jahren vor 1990 erlebt haben, sondern es ist ein sich selbst, glaube ich, noch als kommunistisches System bezeichnendes System, aber wirklich Kommunismus steht da ja nicht im Vordergrund.
Also in meinen Vorträgen sage ich gerne, vergessen Sie bitte alles, was Sie jemals in unseren Textbüchern über kommunistische Systeme gelernt haben. Es gibt diese Fassade noch. Wenn Parteitage stattfinden, wenn der Nationale Volkskongress tagt, ja, da sitzen 3000 Delegierte aufgereiht wie an einer Schnur nebeneinander in der Hoffnung, dass nicht die Mehrheit von ihnen einschläft. Aber das offizielle Bild ist nach wie vor das der kommunistischen Rituale. Aber welches kommunistische System vor 1990, haben Sie gesagt, UdSSR und Partnerstaaten, hat Wohlstand geschaffen, hat Millionäre geschaffen, Millionäre sogar in die Partei aufgenommen. Alles das ist in China passiert. Immer wieder wird betont, die chinesische Führung ist stolz, manche westliche Politiker wiederholen das auch zu Recht. China hat 400 bis 500 Millionen Menschen aus bitterster Armut herausgeholt in den letzten 40 Jahren. Das tun andere kommunistische Systeme nicht. Insofern haben Sie völlig recht, der Kommunismus ist eine Fassade. Darunter entwickelt sich das, was die Chinesen sozialistische Marktwirtschaft nennen. Aber es ist eben tatsächlich eine eher marktwirtschaftlich getriebene Wirtschaftsordnung.
Ja, vielleicht können wir da in dem, Sie haben gerade gesagt, wie viel Chinesen sozusagen aus der Armut geholt worden. Vielleicht können wir zum Status Chinas heute noch mal ein bisschen konkreter sagen. Wenn wir China hat jetzt aktuell 1,4 Milliarden Einwohner etwa. Das heißt, wenn die Entwicklungen so weitergehen, in den nächsten Jahren, wenn man das miteinander vergleicht, hat Deutschland etwa 5, vielleicht 6% der chinesischen Bevölkerung. Jetzt kann man sicherlich noch nicht sagen, dass die Wirtschaftskraft auch entsprechend 20 Mal größer ist. Aber rein wirtschaftlich gesehen ist China schon auch sozusagen mit den USA und ein, zwei anderen der Top-Player auf der Welt, richtig?
Selbstverständlich. Das ist die zweitgrößte, rein nominal die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Weltmeister in Exporten, das ist eine Position, die wir als Deutschland an China verloren haben. Die wirtschaftliche Entwicklung ist beeindruckend und die Planung für die weitere Entwicklung ist mindestens ebenso beeindruckend. Da gibt es beispielsweise seit 2017 das Programm China 2025 mit der klaren Ambition, in den 10 wichtigsten führenden technologischen Zukunftsbranchen generell zu den ersten oder zweiten auf der ganzen Welt zu gehören. Das ist hochambitioniert. Das wird China vermutlich, wenn es keine größeren Irritationen gibt, auch schaffen. Also es zeigt, das Land ist längst da und auch in Deutschland wird die Abhängigkeit von dem chinesischen Markt, deutsche Automobile ohne den chinesischen Absatzmarkt wäre nicht da, wo sie sind. Das gilt durch die Bank für alle. Das gilt auch für den großen deutschen Mittelstand. Der chinesische Markt ist mittlerweile neben dem amerikanischen und dem europäischen Heimatmarkt zum dritten und wichtigen Markt geworden.
Ja, wenn man in die deutsche Öffentlichkeit guckt, dann hat man ja ganz oft den Eindruck, dass die Perspektive immer noch so ein Stück weit ist, China wird kommen, sozusagen. Also sie werden groß werden. Können Sie diesen Eindruck bestätigen? Und auf Basis dessen, was Sie gerade eben gesagt haben, ist der ja falsch, weil China ist schon da.
So ist es. China ist schon da. Also wenn der chinesische Botschafter an meiner Stelle jetzt sitzen würde, der würde wahrscheinlich seine Beschreibung seines Landes mit zwei Sätzen beginnen. Er würde sagen, China ist ein großes Land mit einer 5000-jährigen Geschichte und 1,4 Milliarden Menschen. Und dann würde er sagen, wissen Sie, auch in diesem Jahr, vor Corona wohlgemerkt, waren Chinesen wieder die stärkste Zahl von ausländischen Touristen in Deutschland. Schon so gesehen sind die Chinesen da. Und dann gibt es natürlich noch eine Seidenstraßeninitiative, die China bis nach Duisburg bringt. Und der Duisburger Hafen ist letztendlich das westliche Ende dieser Seidenstraße. Und das zeigt, dass man nicht mehr warten muss, bis die Chinesen kommen. Sie sind ökonomisch da, sie sind in wachsendem Maße auch weltpolitisch da. Sie sind einer der wichtigsten Spieler auf der globalen Bühne unserer Zeit.
Und wird das nur sozusagen aus Europa so wahrgenommen und erlebt oder ist das auch in anderen Weltregionen schon so stark spürbar? Das heißt, wir haben ja alle mitgekriegt in den letzten Jahren den verbalen Krieg, den Donald Trump mit der chinesischen Führung geführt hat. Das heißt, in den USA ist diese Wahrnehmung schon auch angekommen. Aber wie ist das zum Beispiel in Südamerika, in Afrika, in den Entwicklungsregionen dieser Welt? Hat China dort auch schon eine maßgebliche Position?
China ist überall. Afrika, die Entwicklung in Afrika, die Infrastrukturmaßnahmen in Afrika ohne chinesische Hilfe nicht darstellbar. Letztendlich muss man ganz hart sagen, in China, der chinesische Ansatz in Afrika konterkariert etwa deutsche Entwicklungshilfepolitik dramatisch und führt sie ein Stückchen weit auch ad absurdum. China kommt ohne politischen Vorgaben, mit Infrastrukturmaßnahmen, die allerdings einer etwas anderen Regel folgen als unsere Ambition. Wir reden uns selbst ein wenig die Dinge schön, indem wir sagen, wir wollen Afrika helfen.
Ja.
Will nicht Afrika helfen. China will China helfen. Und Afrika hat Ressourcen. Die sind wichtig für China. Also werden diese Ressourcen erschlossen durch Infrastrukturmaßnahmen. Dasselbe gilt für Lateinamerika. Dasselbe gilt ein Stückchen weit auch für alle Länder, die dieser Seidenstraßeninitiative angehören. Im Zentrum Chinas steht immer das chinesische Interesse. Ja. Und das macht uns so ein bisschen schwer.
Ja.
Wir leiden ein wenig an unserem Erwartungsmanagement. Wir haben Erwartungen an China, die nicht zwangsläufig mit den Interessen Chinas übereinstimmen. Und dann sind wir hinterher enttäuscht, dass die Chinesen ihre eigenen Interessen verfolgen und nicht unsere Erwartungen primär erfüllen.
Ja. Kann das vielleicht auch so ein Stück weit daran liegen, dass wir China eigentlich gar nicht verstehen, tiefgehend, also nicht verstehen, wie das Wirtschaftssystem funktioniert, nicht verstehen, wie das politische System dort funktioniert und deshalb einfach falsche Erwartungen haben?
Richtig, genau das ist der Grund. Und dann kommt noch etwas dazu. Man muss sich immer wieder einmal auch die geografische Größe, auch in Zeiten der Globalisierung und der Digitalisierung, ist das nicht vernachlässigbar. Ich sage häufig gerne, stellen Sie sich einen Augenblick vor, ich nehme China von der Landkarte herunter und lege es auf Europa. Dann liegt es vom Ural bis Portugal und von Nordfinnland bis Sizilien. Das sind die geografischen Ausmaße dieses Landes. Und nun reden wir über Europa so, als wenn es eine Einheit wäre, wie wir über China reden, als wäre es eine Einheit. Und das grundsätzliche Problem bei diesem Erwartungsmanagement ist, lassen Sie es mich so formulieren, Sie dürfen sich jetzt das China aussuchen, das Sie gerne hätten. Ja. Und ich zeige es Ihnen auf der Grundlage unveränderter Daten. Ich zeige Ihnen China als globale Supermacht. Ich zeige Ihnen China aber auch als Entwicklungsland. Ich zeige Ihnen China als ein Paradebeispiel erfolgreicher ökonomischer Entwicklung. Und ich zeige Ihnen, es gibt immer auch eine andere, eine dunkle Seite, ein Land, das kurz vor dem Zusammenbruch steht. Und alles das finden Sie auch in der westlichen China-Literatur wieder. Das finden Sie erst recht in politischen Positionen wieder. Und bedauerlicherweise haben Sie recht, dass insbesondere im Bereich der Politik das Verständnis der Zusammenhänge chinesischer Politik außerordentlich gering ausgeprägt ist. Hier dominiert Erwartung und leider Gottes fällt dann Wissen ein Stückchen weit hinten runter.
Ja, wenn wir, Sie sagen gerade, im Prinzip gibt es sozusagen mehrere Chinas, die sich alle in diesem Land wiederfinden. Wenn ich es richtig sehe, das, was ein sehr starker, verbindender Punkt bei all diesen Chinas, diesen unterschiedlichen Chinas ist sozusagen das politische System, richtig? Also ja. Die Partei, im Osten Deutschlands hat man früher gesagt, die Partei hat immer recht. Ähnlich ist das in China auch. Ja? Also die kommunistische Partei bestimmt, wo es lang geht.
Richtig, klar. Das ist die zentrale Institution, die alles kontrolliert, sowohl den Staatsapparat, das Militär, große Teile der Wirtschaft durch große Staatsunternehmen. Also ohne die kommunistische Partei ist China derzeit sicherlich nicht zu verstehen.
Ja, wenn wir auf die Partei vielleicht nochmal oder auf die Parteiführung eingehen, können Sie erläutern, wie funktioniert das chinesische Politiksystem? Also es gibt keine freien Wahlen, das ist sicherlich allen klar. Es gibt keine Offenheit auch für andere Systeme, Meinungsfreiheit, Themen, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit etc. Sind da nicht die sozusagen wichtigen Punkte, die gefördert werden, um es mal so zu formulieren. Aber wie steuert die Partei das Land und wie wird die Partei selber auch gesteuert? Stichwort: Wer sind die entscheidenden Personen und wie sind sie dahin gekommen, wo sie sind?
Die entscheidenden Personen sind die, die an der Spitze der Partei stehen. Es ist nach wie vor demokratischer Zentralismus, heißt das im klassischen Kommunismus. Das heißt, es wird von unten nach oben gewählt, aber von oben nach unten bestimmt. Heißt im Klartext, wer wissen möchte, wer China letztendlich regiert, der muss schon an die Spitze der Partei schauen. Das ist das Zentralkomitee, das Politbüro und insbesondere der ständige Ausschuss des Politbüros. Die spannende Frage heißt, wie kommt man da hin?
Ja.
Letztendlich ist China eine Meritokratie. Sie kommen da nicht hin, indem sie einfach von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, aber beste Beziehungen haben. Das hilft manchmal auch. Aber sie müssen nachweisen, dass sie in der Lage sind, mit schwierigen regionalen und mit schwierigen sachpolitischen Komplexen umzugehen. Alle Parteiführer, die China in den letzten Jahren hatte, konnten das. Auch Xi Jinping. Und meine chinesischen Kollegen, die spotten ganz offen über das westliche System, indem sie sagen, Donald Trump, Barack Obama, George Bush und Bill Clinton, alle zusammengenommen, hätten in China es nie weitergebracht als bis zu der Ebene eines regionalen Gouverneurs, mangels Qualifikation. In China müssen sie nachweisen, dass sie Qualifikation haben. Und schauen Sie sich nun an, wie der ein oder andere deutsche Bundespolitiker in sein Amt gekommen ist, ohne jemals mit dem Thema befasst worden zu sein, mit dem er plötzlich als Minister befasst ist.
Ja. Wie weist so ein chinesischer Politiker dann seine Qualifikation nach? Erfolge, quantifizierbare?
Innerparteiliche Prozesse, die wir auch nicht wirklich durchschauen. Das passiert nicht öffentlich, das passiert innerparteilich. Das ist für einen außenstehenden Beobachter außerordentlich schwer nachzuvollziehen. Wir sehen, dass es bestimmte Strukturen gibt, es gibt bestimmte Institutionen. Die Kommunistische Jugendliga zum Beispiel ist eine solche Gruppe. Dann gibt es den Kreis der sogenannten Prinzlinge. Das sind die Nachfahren der Gründergeneration der Kommunistischen Partei Chinas. Xi Jinping ist ein solcher Prinzling. Dann gibt es natürlich auch regionale Gruppierungen. Und es gibt vor allen Dingen große Familienclans, die man nicht unterschätzen darf. Wir werden uns vielleicht noch ein bisschen an den Politiker Bo Xilai erinnern, der vor einigen Jahren gestürzt worden ist, wie das so schön heißt. Aber mit ihm gestürzt worden ist eben sein gesamter Clan. Und diese Clans sind verästelt und vernetzt in das gesamte politische System integriert. Das ist sehr, sehr unterschiedlich zu unserem politischen System und macht das Verständnis der Abläufe in China außerordentlich schwierig.
Das heißt aber auch, wenn ich es mal vielleicht etwas naiv formuliere, es ist eine Mischung aus Kompetenz und Vetternwirtschaft sozusagen, die dann letztendlich einen Politiker ganz nach oben bringen kann dort.
Ja klar, und dann das chinesische Wort dafür heißt Guanxi, Beziehungen. Für uns riecht das sofort nach Vitamin B. In China können Sie ohne Guanxi nicht überleben. Weder als einfacher Privatmensch noch als Spitzenpolitiker. Und diese Guanxi zu pflegen und zu erkennen, vor allen Dingen von außen, ist außerordentlich schwierig. Ich sage es Ihnen an einem Beispiel. Eine der in Anführungszeichen heroischen Taten der Studenten auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989 war es, uns eine Liste zu geben mit den Verwandtschaftsbeziehungen an der Spitze. Wir haben Bauklötze gestaunt, wer da alles mit wem verwandt, verschwägert oder sonst was ist. Die chinesischen Namen geben das nicht her. Wenn ein Herr Wang in der Partei sitzt, muss es seine Frau nicht unbedingt Wang heißen. Die heißt vielleicht Tang, sitzt aber in der Armee. Ja. Und der Sohn sitzt in einem Staatsunternehmen Und so verbreiten sich diese Netzwerke regelrecht über das gesamte politische, wirtschaftliche und soziale System.
Ja, ja. Und wenn Sie sagen würden, oder auf die Frage, wer hat heute die Macht in China, kann man das pauschal auf eine bestimmte Personengruppe zusammenschmelzen oder ist das schwer zu identifizieren?
Ja, das ist nicht schwer. Wie gesagt, das ist die Hierarchie an der Spitze der Partei. Wenn Sie Macht einfach definieren, heißt das, ja klar, das sind die führenden Köpfe, die im ständigen Ausschuss des Politbüros und im Politbüro sitzen. Dort ist der Nukleus der politischen Macht verankert. Daneben gibt es natürlich auch, denken Sie etwa an Jack Ma, den Chef von Alibaba, mittlerweile ein paar sehr reiche und einflussreiche Geschäftsleute, die natürlich eine andere Form von Macht repräsentieren als die reine politische Macht. Aber wenn es an ein Spannungsverhältnis kommt, hat sich bislang immer die politische Macht, sprich die kommunistische Partei, durchgesetzt.
Ja, ja. Das heißt, wenn man das mit Europa, Westeuropa vergleicht, wo man sagen kann, es gibt politische Macht, es gibt wirtschaftliche Macht, es gibt vielleicht auch mediale Macht, dann läuft es in China tendenziell eher darauf hinaus, dass es dort auch diese unterschiedlichen Machtkategorien gibt, es letztendlich aber im ZK der Partei zusammenläuft.
Ja, das Stichwort heißt Machtkonzentration an der Spitze der Partei, beziehungsweise bei der Partei. Wir sind eher durch Gewaltenteilung und ähnliche Überlegungen geprägt, auch im historischen Entstehen unserer politischen Systeme. Das ist in China komplett anders. Das ist nach wie vor ein autokratisches System, in dem die Spitze bestimmt, wo der Weg hingeht.
Ja, das heißt, man würde auch nicht komplett falsch liegen, wenn man den chinesischen Präsidenten quasi als Kaiser so ein Stück weit ansprechen würde.
Ja, würde er selbst wahrscheinlich nicht tun, aber letztendlich hat er die Funktion, die im klassischen China ein Kaiser hat.
Ja, ja, ja. Wenn wir das historisch nochmal auch einordnen, in letzter Zeit hört man häufiger, dass die Kommentatoren sagen, ja, der Deutsche oder der Europäer an sich unterschätzt China, ordnet China falsch ein, hat irgendwie stark den Blick auf China auch als Entwicklungsland. Die Chinesen selber sehen sich aber eher so, als hätte es in den letzten, weiß nicht, 100 Jahren vielleicht eine kleine Delle gegeben in der Entwicklung. Aber generell waren sie schon immer eines der wirtschaftlich und politisch stärksten Länder auf der Erde. Und jetzt sind sie es halt wieder. Können Sie das bestätigen, so die Wahrnehmung?
Eindeutig ja. Wenn Sie China heute verstehen wollen, dann müssen Sie zurückgehen in das Jahr 1435. Ja. Damals hatte China eine Hochseeflotte unter dem Kommando eines Admirals, der hieß Zhang He, und besegelte ganz offensichtlich mit einer Flotte, die um ein Vielfaches die drei armseligen Schiffchen von Christopher Columbus übertraf an Größe, an Besatzung. Es waren wohl bis zu 20.000 Schiffen mit 40.000 Mann Besatzung, die an die Ostküste Afrikas gesegelt sind, die an die Westküste Lateinamerikas gesegelt sind. Und dann wird diese Flotte durch einen Palastcoup sozusagen abgeschafft und China beginnt mit dem Bau der Ming-Mauer, wie wir sie bis heute nennen. Und die Botschaft, die sich daraus ergibt, heißt, dann begann der relative Abstieg Chinas, was zu dem damaligen Zeitpunkt in der damaligen Technologie überall führend war. Ob das Porzellan, Papier, Kartografie, Schießpulver war, was immer die Spitzentechnologien in 1435 waren. Die Chinesen konnten das, die Europäer noch nicht wirklich. Aber dann beginnt der Abstieg. Und jetzt müssen Sie etwas sehen, das hat mit dem Jahr 1840 zu tun, mit dem ersten Opiumkrieg. Das ist ein Land, das traditionell seit vielen hundert Jahren von sich selbst sagt, wir sind Zhongguo, so ist der chinesische Name im Chinesischen, wir sind das Reich der Mitte.
Ja.
Und alle um uns herum sind bestenfalls tributpflichtig. Und dann kommen diese komischen Europäer mit ihren Kanonenbooten und erzwingen die militärische Niederlage dieses Reiches. Erzwingen sogar den weiteren Import von Opium, von Drogen, würden wir heute sagen, was nicht unbedingt vielleicht ein Glanzaspekt westlichen Kolonialismus war. Aber dieser Schock, wir sind das Reich der Mitte und plötzlich werden wir zum Paria in der Weltpolitik, unterdrückt, erniedrigt, gezwungen, ungleiche Verträge zu unterschreiben. Dieser Schock sitzt tief. Und heute, das ist, glaube ich, die Mission, die Xi Jinping für sich selbst sieht, ist der Zeitpunkt gekommen, wo China in der Lage ist, diesen Schock zu heilen. Wir sind wieder da, wir wollen, wir sind und wir wollen an die Spitze der technologischen Entwicklung in der Welt. Das schließt sich aus der Sicht eines chinesischen Intellektuellen, dem diese historischen Zusammenhänge sehr, sehr klar sind, ein langer historischer Kreis. Vielleicht kann man es mit einem Wissenschaftler und Diplomaten aus Singapur sagen, der heißt Kishore Mahbubani.
Ja.
Hat ein Buch geschrieben über die westliche Hemisphäre, sehr freundlich zum Westen, aber er sagt unter dem Strich ganz einfach, die letzten 300 Jahre waren, auf Englisch sagt er, an aberration in world history, also Entgleisung der Weltgeschichte. 300 Jahre haben den Europäern gehört, jetzt kommen die Asiaten wieder dahin zurück, wo sie immer waren. Das ist das Selbstbild der chinesischen Elite und damit müssen wir uns in Zukunft auseinandersetzen.
Ja, und welche Rolle spielt Nationalstolz in diesem Zusammenhang?
Eine gewaltige Rolle. Der chinesische Präsident, ob es an Corona geht oder amerikanische Sanktionen oder Zölle, kann sich darauf verlassen, dass er jederzeit Nationalstolz aktivieren kann, um politische Probleme ein Stückchen weit auch beheben zu helfen. Wenn es Schwierigkeiten gibt, weil Frankreich Mirage-Flugzeuge nach Taiwan verkauft, dann ist der Aufschrei in der chinesischen Internetwelt, französische Produkte zu blockieren, nicht mehr zu kaufen, zu sanktionieren, eine Sache von wenigen Minuten letztendlich. Ja. Das heißt, Nationalismus ist eine gewaltige Kraft in China, die man nicht unterschätzen darf. Han-Nationalismus, die Han-Mehrheit, die weit über 90% der Bevölkerung stellt, muss man sagen.
Ja, Sie sprechen gerade auch die Mehrheit an. Es gibt ja auch Minderheiten im Land, die, um es mal soft zu formulieren, mit denen nicht positiv umgegangen wird. Religiöse Minderheiten, es gibt Hongkong als Stadt sozusagen mit einem anderen, in Anführungsstrichen, anderen politischen System. Letztendlich ist es aber so, oder es erscheint von außen so, dass der durchschnittliche Chinese dem System sozusagen ergeben ist, wenn man das so formulieren kann, dass das auch gut findet. Aber wie ist die Wahrnehmung auf so Themen wie fehlende Meinungsfreiheit, die Unterdrückung von religiösen Gruppen etc.? Wird das überspielt? Sozusagen, na, wie soll ich sagen, überdeckt von dem Wunsch nach wirtschaftlicher Stärke, von Nationalstolz, von wir sind wieder wer. Da spielen diese, ich sag mal, westlichen Werte dann keine Rolle in der Bevölkerung oder wie ist da so die Stimmung?
Ja, westliche Werte kennt die Bevölkerung zum Teil nicht. Ein Bauer in Zentralchina liest nicht Rousseau oder Hobbes oder irgendeinen Klassiker.
Ja.
Demokratietheorie. Also diese Werte sind da zunächst einmal als wie man sagen will, als theoretische Konstrukte gar nicht vorhanden. Auf der anderen Seite kommen wir ein Stückchen zurück zu der Grundlage der Legitimation der kommunistischen Partei. Bis 1978 war das Ideologie.
Ja.
Wir haben eine richtige Ideologie, deshalb sind wir berechtigt zu herrschen. Einfache Fassung. Seither hat sich das dramatisch verändert. Wir lösen Probleme. Deshalb haben wir die Legitimation zu herrschen. Und die Menschen in China vertrauen der kommunistischen Partei nach allem, was wir sehen, tatsächlich in großen Mehrheiten, überraschend für uns, weil die kommunistische Partei es ihnen erlaubt, reicher zu werden, ein besseres Leben zu führen, andere Perspektiven zu haben für ihre eigenen Kinder. Mir fällt dann immer wieder die Generation meiner eigenen Eltern ein. In den 50er, 60er Jahren hieß einer der Sätze bei uns, unseren Kindern soll es einmal besser gehen als uns. Das ist eine Triebkraft, die auch in der chinesischen Gesellschaft sehr stark zu beobachten ist. Also diese Legitimität, die Politikwissenschaft nennt das gerne Output-Legitimität. Solange die Partei liefert und Probleme löst, solange wird sie als legitim angesehen. Im Übrigen, ja, es gibt große Probleme mit einigen nationalen Minderheiten. Tibet fällt einem sofort ein. Die Uiguren in Xinjiang sind dieser Tage in aller Munde. Letztendlich toleriert die kommunistische Partei aber 55 nationale Minderheiten. Manchmal sind die relativ klein, 1-2 Millionen Menschen. Die verschwinden in diesem Meer der Han-Chinesen, hätte ich beinahe gesagt. Aber sie haben letztendlich ein Existenzrecht, solange sie die Regeln politischer Stabilität beachten. Wenn sie das nicht mehr tun, dann geraten sie in Schwierigkeiten und dann entstehen diese Reizthemen, wie ich sie Ihnen eben schon genannt habe.
Ja, ja. Wie würden Sie die Situation in Hongkong aktuell schildern? Ist es so, dass Hongkong im Prinzip in 10 Jahren eine normale chinesische Stadt sein wird?
Ja, spätestens 2047, dann laufen 50 Jahre aus. Schauen Sie, ein Land, zwei Systeme heißt das. Wir unterschätzen normalerweise die Bedeutung von einem Land. Das heißt, aus chinesischer Sicht ist Hongkong Teil des Staatsgebietes der Volksrepublik China mit einer Sonderregelung in einer Übergangszeit von 50 Jahren. Jetzt muss man Folgendes dazu sagen. Ich höre immer wieder einmal, in Hongkong würde jetzt die Demokratie zerstört. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Hongkong ist keine Demokratie. Hongkong war auch nie eine Demokratie. Hongkong war eine Kronkolonie. Und in den 60er Jahren hat es in Hongkong ähnlich große Demonstrationen wie heute gegen China gegeben, aber gegen die britische Kolonialherrschaft. Die Hongkonger haben sich von den Briten unterdrückt gefühlt. Nur der letzte Gouverneur, Chris Patten, hat dann angefangen, ein bisschen mit Demokratie zu spielen, in Anführungszeichen, schon in dem Wissen, dass der 1. Juli 1997 diese Kronkolonie, die aus drei Teilen besteht, an China zurückgeben wird. Wenn jemand glaubt, dass China dann 50 Jahre einfach ruhig da sitzt, um am 1. Juli 2047 zu sagen, huch, jetzt ist Hongkong unser. Naja, der Einfluss Chinas wächst eigentlich schon auch vor 1997 und er wächst seither natürlich stärker. Und eines muss man sehen, wir haben die Unterdrückung Chinas eben angesprochen, den historischen Kontext, die nach wie vor hoch präsent ist im Bewusstsein der politischen Elite. Die höchste strategische Priorität in der chinesischen Politik ist die Wahrung nationaler Souveränität. Das heißt, gilt für Tibet, das gilt für die Uiguren, das gilt auch für Hongkong. Und da gibt es keine Kompromisse. Da wird gemacht, was gemacht werden muss, um die Souveränität sicherzustellen. Wenn der Westen sich darüber beschwert, wenn er einzelne Politiker sanktioniert, das wird alles in Kauf genommen. Der Preis der Souveränität ist das höchste Gut.
Ja, das heißt, man hätte auch schon 1997, als Hongkong an sozusagen von den Briten an China zurückgegeben wurde, hätte man wissen müssen, auch dass das semi-demokratische System in Hongkong geschliffen wird und dass letztendlich es darauf hinausläuft, Hongkong wird eine normale chinesische Stadt.
Ja, das war tatsächlich abzusehen. Aber schauen Sie, die Briten hatten ein kleines Problem. Ich habe eben schon gesagt, Hongkong besteht aus drei Teilen. Zurückgeben hätten sie eigentlich nur müssen den nördlichsten Teil. Das sind die sogenannten New Territories.
Ja.
Kowloon und die Insel Hongkong waren auf ewig an Großbritannien abgetreten. Aber diese beiden Teile sind ohne die New Territories, wo die Wasserversorgung herkommt, wo die Menschen wohnen, schlicht und ergreifend nicht lebensfähig. So ist die britische Entscheidung gefallen, ganz Hongkong zurückzugeben. Aber Sie glauben doch nicht, dass Großbritannien auf die Idee gekommen wäre, die Menschen in Hongkong zu fragen. Die Verhandlungen sind komplett über die Köpfe der Menschen hinweggelaufen. Und China hatte ein Interesse, nicht nur Hongkong zurückzukriegen, das ist die Souveränitätsdominanz, sondern eben auch vielleicht ein Modell zu konstruieren, ein Land, zwei Systeme, um Taiwan eine Möglichkeit zu geben, mit einer ähnlichen Formel den Weg zurück ins chinesische Vaterland zu finden, sozusagen.
Ja.
Heute ist längst gezeigt, diese Formel funktioniert nicht. In Taiwan gibt kein Mensch auch nur einen Pfifferling auf ein Land, zwei Systeme. Das heißt, aus chinesischer Sicht braucht es dieses Modell nicht mehr gegenüber Taiwan. Und damit kann der souveräne Zugriff schneller erfolgen. Und jetzt in Anbetracht der Demonstration erfolgt er ohnehin noch schneller.
Ja, das heißt, Hongkong wandert in Richtung China, im übertragenen Sinne gesagt. Und über Taiwan macht sich die chinesische Elite dann sozusagen im zweiten Schritt Gedanken und überlegt sich, wie sie das...
Also sagen wir es ganz einfach, ganz hart, bei allem, was man hier in der westlichen Politik an Protesten hört, vieles davon ist verlogen, weil jeder, der irgendwas für Hongkong fordert, weiß, dass er nichts tun kann und übrigens auch nichts tun will. Der Preis in Anbetracht der chinesischen Wirtschaftsbedeutung ist viel zu hoch, die Chinesen zu verärgern. Das nenne ich ein bisschen verlogen, aber Hongkong ist Teil Chinas.
Ja.
Taiwan steht auf einem anderen Blatt und auch da fällt ja immer wieder die Befürchtung, Taiwan könnte vielleicht zu einem Fall militärischen Konfliktes werden. Das ist nicht auszuschließen, dass es einen Zufallskonflikt gibt, aber beide Seiten haben an einem solchen Konflikt kein Interesse. Auch die Volksrepublik wäre nicht in der Lage, zügig und schnell Taiwan militärisch zu erobern. Da gibt es zunächst einmal die Vereinigten Staaten mit einer Taiwan Relations Act und einer bedingten Schutzgarantie. Da gibt es allerdings auch die durchaus nicht schlecht gerüstete und ausgerüstete und trainierte taiwanesische Armee. Ein Spaziergang wäre das nicht. Insofern, ich ziehe die Schlussfolgerung, der Status quo, wie wir ihn heute sehen, ist im beiderseitigen Interesse. Es wird auf politischer Ebene immer wieder mal heftig geredet und markige Worte benutzt. Aber wenn Sie sich anschauen, wie eng die taiwanesische Wirtschaft mit der volksrepublikanischen verwoben ist,
ja,
dass 500.000 Taiwanesen Apartmentwohnungen in Shanghai haben alleine, dann sehen Sie, dass dieses pragmatische Miteinander unterhalb der Ebene der hohen Politik durchaus funktioniert. Ich sage noch einmal, der Status quo ist im Interesse beider Seiten.
Ja, okay, das ist ja dann auch so ein Hinweis darauf, auf den Pragmatismus, der, der sozusagen in China herrscht. Und vielleicht einmal noch abschließend dazu, Sie haben gerade gesagt, die chinesische kommunistische Partei, deren Führungsanspruch ist legitimiert dadurch, dass sie abliefert, sozusagen, ja, insbesondere wirtschaftlich abliefert, den Menschen geht es Jahr für Jahr tendenziell besser. Wenn man es jetzt hart formuliert und das vielleicht auch nicht nur auf China bezogen, ist es dann ja schon auch so ein Stück weit so, dass der normale Bürger in China, aber vielleicht auch anderswo auf der Welt, sich so ein Stück weit auch seine politische Freiheit abkaufen lässt. Ja, solange wie es mir gut geht, solange wie ich konsumieren kann, kann ich ganz gut damit leben, dass ich nicht auf der Straße sagen darf, was ich denke. Kann man das so pauschal sagen? Oder?
Wenn Sie das so pauschal formulieren, würde ich sagen, schauen Sie sich einmal an, wie Parteienzugehörigkeit oder Wahlbereitschaft im Westen letztendlich durch Umfragen in Erfahrung gebracht wird. Auch da gibt es, wer hat die größte Wirtschaftskompetenz? Wer kann unsere Gesundheitsprobleme am besten lösen? Danach entscheiden Menschen auch im Westen, für welche Partei sie stimmen. In China haben sie gar nicht die Möglichkeit, für eine Partei zu stimmen. Bleibt ihnen allerdings nur die Möglichkeit zu sagen, okay, das hat die Partei gut gemacht, dann will ich hoffen, dass sie das auch weiterhin so tut und unter diesen Rahmenbedingungen leben. Und dann kommt noch etwas dazu, was man nicht unterschätzen darf. Wenn man bestimmte Freiheitswerte, so wie wir sie kennen, noch nie kennengelernt hat, dann ist es nicht so ohne weiteres gegeben, dass man sie auch vermisst.
Ja.
Es gibt derzeit eine ganze Reihe von Umfragen aus dem chinesischen Festland, die Hongkong befragen. Und die Menschen auf dem chinesischen Festland sagen, was wollen die Hongkonger eigentlich? Denen geht es doch sowieso so viel besser. Die haben sehr viel mehr Freiheitsrechte als wir. Warum beschweren die sich eigentlich? Und dann kommt noch etwas dazu, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Das hat mit Digitalisierung zu tun. Es gibt dieses berühmte soziale Kreditpunktesystem.
Ja.
Die Menschen werden mittlerweile digital kontrolliert. Und siehe da, die finden es nach allem, was wir von den wenigen und schwierigen Umfragen, die wir von außen machen können, von allem, was wir sehen können, finden die Menschen das gar nicht so blöd und sagen tatsächlich, wenn man sich nichts zu Schulden kommen lässt, was soll das denn? Und da wundern wir uns darüber, weil das etwas ist, was mit Datenschutz und individuellen Freiheitsrechten und Ähnlichem zu tun hat. Meine einzige Erklärung dafür ist, was jetzt digital noch perfekter funktioniert, hat es als soziale Kontrolle in der chinesischen Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten immer gegeben. Es gibt die Kontrolle am Wohnort, es gibt die Kontrolle am Arbeitsplatz, es gibt nicht nur politische Vorgaben, die in der Presse dargestellt werden, sondern die auch am Arbeitsplatz vermittelt werden. So lernt man, so wird man sozialisiert im Umgang mit politischen Regeln, auch mit den Grenzen politischer Regeln. Das ist völlig etabliert in der chinesischen Gesellschaft. Die Digitalisierung macht das nur professioneller.
Ja.
Für die Menschen ist das nur ein sehr geringer Unterschied.
Vielleicht kann man dazu auch sagen, dass um das, Sie haben es gerade auch auf die westliche Welt ja so ein Stück weit bezogen, also wo da die Prioritäten liegen. Und das, was Sie gerade über die Kontrolle gesagt haben, erinnert mich so ein bisschen an Aussagen auch aus der, ich sag mal so, aus dem Osten unserer Republik von vor vielleicht 35 Jahren, wo aus Richtung des Staatsapparates gesagt wurde, naja, wir haben halt so eine Staatssicherheit und die kontrolliert alles, aber wenn du nichts zu verbergen hast, dann ist doch nicht schlimm, wenn einer deine Westpakete kontrolliert, bevor du sie in die Hand bekommst. Also das klingt doch ähnlich, oder?
Ja, natürlich ist das ähnlich. Das ist auch eine gewisse, wenn wir es unter den Gesichtspunkten von individuellen Freiheitsrechten sehen, eine dramatische Verharmlosung, die uns natürlich in Anbetracht der Tatsache, dass wir diese Freiheitsrechte genießen können, deutlicher vor Augen geführt wird als einem Chinesen, der sie noch gar nicht kannte bislang und gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Das ist ein bisschen vorsichtig sein vor solchen Pauschalisierungen. Es gibt natürlich Menschen, die das wissen, die das einfordern. Wir bezeichnen sie dann häufig als Dissidenten, aber die haben in China in Anbetracht der Regeln und der Grenzen dieser Regeln einen tatsächlich schweren Stand und vermutlich relativ wenig auszurichten, bislang zumindest. Aber das ist ein Kriterium, das durch die technologischen Entwicklungen jetzt noch einmal deutlich verschärft wird.
Ja, dann würde man ja auch sagen, sozusagen aus westlicher Sicht hilft ein Blick nach China und zum Beispiel da auf den Umgang mit den sogenannten Dissidenten, um hier einfach mal auch zu schätzen, was man hat an Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Reisefreiheit, die Werte, die unser Grundgesetz uns ja dann sozusagen hilft zu leben. Das weiß man dann auch ein Stück weit mehr zu schätzen.
Und wie? Ja. Das gilt nicht nur für Deutschland. Ich mit Blick auf Europa und all den heftigen Debatten jetzt im Kontext von Brexit und es geht uns wegen Corona und wirtschaftlich und überhaupt. Wir sind ein bisschen schon Weltmeister im Klagen und wissen gar nicht, wie gut es uns geht. Eigentlich leben wir auf einer Insel der Glückseligen, wenn Sie genau hinschauen. Niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit hatte eine Großregion wie Europa im Schnitt so viele Freiheitsrechte wie wir heute, einen Lebensstandard wie wir heute. Und das geht ganz banal weiter. Wir haben vielleicht die ein oder andere Naturkatastrophe, aber schwerste Erdbeben, schwere Taifune, all sowas bleibt uns, schwere Dürrenkatastrophen bislang zumindest, bleiben uns erspart. Es ist eine Insel der Glückseligen, auf der wir leben. In anderen Teilen der Welt ist das anders und auch in China ist das zum Teil anders. Das Land, wir haben ja vorhin schon über die Differenzierungsnotwendigkeit gesprochen. Die großen Entwicklungserfolge sind entlang der Küste zu beobachten. Aber je weiter sie nach Westen kommen, desto ärmer wird das Land auch wieder, desto mehr ist es auch von Naturkatastrophen gebeutelt. In den Hochgebirgsregionen von Tibet ist die Situation eine völlig andere wirtschaftlich als im Yangtze-Becken beispielsweise. Also diese Differenzierung muss man da immer mitdenken.
Ja, ja. Und jetzt sind wir aber ja auch dann tatsächlich, die Insel der Glückseligkeit befindet sich aber auch im harten Wettbewerb mit diesem China, sowohl weltpolitisch als auch weltwirtschaftlich. Wenn Sie drauf gucken, haben wir eine Chance zu gewinnen oder ist schwierig?
Ja. Ich glaube, es geht nicht um Gewinn. Letztendlich sind wir Europäer, sagen wir es mal so, wenn Sie die gesamte Weltbevölkerung nehmen und aus dem Jahre 2020 auf das Jahr 2050 schauen, dann werden Sie etwas sehr Irritierendes feststellen. Die Europäer waren am Ende des Zweiten Weltkrieges 25% der Weltbevölkerung. Heute sind wir bei etwa 7.
Ja.
2050 werden wir bei 4% der Weltbevölkerung sein. Und hier kommt die spannende Frage. Wie kann es diesen 4% gelingen, uns, unseren Kindern und Enkeln mit anderen Worten, den Lebensstandard, den ich gerade eben beschrieben habe, auf dem Niveau zu halten, gegen, wenn Sie so wollen, 96% des Restes, die auch ihren Anteil am Kuchen haben wollen? Das wird eine der spannendsten, wichtigsten, kontroversesten Verteilungsfragen des gesamten 21. Jahrhunderts.
Ja. Und wenn Ihnen dann im nächsten Jahr ist ja Bundestagswahl und es kristallisieren sich so ein paar Kandidaten heraus, die den Job gern machen wollen würden, wenn die dann kommen und Ihnen genau diese Frage stellen, was müssen wir tun? Was müssen wir tun, damit wir als Europäer oder auch als Deutsche, je nach Blickwinkel, bestehen in diesem internationalen Wettbewerb? Wie können wir gegen dieses super pragmatische, stark auf Wirtschaft ausgerichtete chinesische System, gegen diesen Klotz sozusagen, der da unterwegs ist, wie können wir bestehen? Was müssen wir tun?
Also zunächst einmal kann man von China in diesen Fragen, ich rede jetzt nicht über Politik, ich rede nicht über Dissidenten, ich rede über den wirtschaftlichen Pragmatismus, eine Menge lernen. Und zum Zweiten, ein chinesischer Diplomat hat dieser Tage mit viel internationalem Aufruhr gesagt, wer China als Feind bezeichnet, wird China als Feind bekommen. Das kennen wir aber im Deutschen doch als Sprichwort, wie es in den Wald hineinschallt, so wird es auch herausschallen. Also China zum Feindbild zu stilisieren, ist wahrscheinlich der falscheste Weg, den man gehen kann. Wir werden mit diesem Land umgehen müssen und wir werden in Kooperation mit diesem Land, das ist auch eine klare Botschaft an unsere amerikanischen Freunde, wahrscheinlich insgesamt mehr erreichen, als wenn wir uns jetzt in eine Befürchtungswelle stürzen, für die es letztendlich gar keinen großen Anlass gibt. Wenn Sie, ich sage es Ihnen nur an einem Beispiel, nach Duisburg kommen, werden Sie feststellen, dass die Begeisterung für China eine ganz andere ist, weil die gesamte Region, gebeutelt durch den Niedergang von Kohle und Stahl, jetzt durch den Hafen und die Züge, die aus China im wöchentlichen Rhythmus kommen, wieder auch ökonomisch auflebt. Das ist eine Form der Synergie sozusagen, um die es am Ende geht. Das setzt aber voraus, dass wir bereit sind, auch ein paar Abstriche zu machen an unseren eigenen Erwartungen an das Land. Ja. Nicht alles ist Gold, was glänzt in China, nicht alles muss man übernehmen, aber einen kooperativen, auf gemeinsamen Interessen ausgerichteten Stil des Umgangs mit diesem Land zu finden, ist oberste Priorität.
Ja, das ist ja der Punkt der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Ich meine, dass einer der DAX-CEOs vor kurzem gesagt hat, er ist natürlich in China und er unterschreibt dort die großen Verträge und das Thema Menschenrecht, Pressefreiheit etc., solche Themen, die würde er lieber dann auch den Politikern überlassen. Jetzt ist natürlich so die Frage, wie weit können wir gehen oder läuft es am Ende des Tages auch ein Stück weit darauf hinaus, dass die Chinesen uns sozusagen diese Kompromisse abkaufen, also einfach über die Größe ihres Marktes uns darüber dann den Zugang irgendwie regulieren und letztendlich so ein bisschen uns den, vielleicht kann man es Gehorsam nennen, aber vielleicht auch nicht, dass das sozusagen über wirtschaftliche Macht von Seiten Chinas in Richtung Europa durchgedrückt wird.
Ja, es gibt noch einen anderen Begriff, den wir gerade an dem Beispiel am 15. November hat China gemeinsam mit 14 anderen asiatischen Anrainerstaaten RCEP, ein regionales Freihandelsabkommen im westlichen Pazifik unterzeichnet. Da geht es um Standardsetzungen, da geht es um Regeln. Ja. Wir werden fürchten müssen, dass die Chinesen uns erpressen, aber sie werden ihrerseits Regeln setzen, an die wir uns dann gegebenenfalls zu halten haben, so wie wir es übrigens umgekehrt von China auch erwartet haben, wenn Sie etwa an den WTO-Beitritt denken. Das waren unsere Regeln, die China durchaus mit grimmigem Gesicht, sage ich einmal, letztendlich akzeptieren musste. Das ist die spannende zusätzliche Frage. Es geht nicht mehr nur um militärische Gleichgewichte und reine Machtpolitik, wie wir sie im 19. und 20. Jahrhundert kennengelernt haben. Es geht um die Frage, wer bestimmt die Regeln globaler Zusammenarbeit in der Zukunft. Ja. Und da läuft der Wettbewerb zwischen dem Westen, wenn es den noch gibt, was ich mittlerweile durchaus bezweifle, und China längst. China holt auf. Und eine spannende Frage wird sein, wie unter dem künftigen amerikanischen Präsidenten Joe Biden auch die transatlantischen Beziehungen wieder zu einem Machtfaktor werden können bei dem Versuch, solche Standards zu setzen. Im Augenblick darf man da seine berechtigten Zweifel haben.
Ja.
Aber das werden wir sehen in den nächsten 4 Jahren.
Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang der Handelskonflikt zwischen Australien und China? Vielleicht für die Hörer, wir nehmen jetzt aktuell das Gespräch Ende des Jahres 2020 auf und aktuell liegen vor Chinas Küsten viele Frachtschiffe voller Kohle, die China typischerweise aus Australien importiert und lässt die nicht rein, sozusagen. Es gibt dort einen Handelskrieg, der gerade schon sehr, sehr intensiv ausgefochten wird. Ist das eine Machtdemonstration vielleicht auch ein Stück weit Chinas gegenüber dem Westen, weil Australien ist sozusagen ja eine der in Anführungsstrichen klassischen westlichen Demokratien oder ist das ein gesondert zu betrachtender Fall?
Na, das ist schon eine Machtdemonstration. Wir lassen uns nicht mehr alles gefallen, heißt die Botschaft. Und wenn ihr uns angeht, wegen Corona oder aus welchen Gründen auch immer, auch wegen Menschenrechtsverletzungen, dann müsst ihr damit rechnen, dass wir reagieren. Und so gibt es unterschiedliche. China setzt wirtschaftliche Leistungsfähigkeit durchaus als Machtfaktor ein. Australien ist ein Beispiel. Da Denken Sie etwa an den Umgang mit seltenen Erden. Denken Sie etwa auch an Sanktionspolitik Chinas gegenüber Japan und gegenüber Südkorea. Also wirtschaftlich motivierte Spannungsfelder gibt es da zur Genüge. Und die Art und Weise des Umgangs mit Australien ist tatsächlich ein Hinweis darauf, wie der von uns vorhin schon angesprochene Nationalismus und das gewachsene Selbstbewusstsein dazu beitragen, dass China da ja deutlich forscher auftritt, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu forscher. Es gibt ja diesen schönen Begriff der Wolf-Warriors, der Wolfskrieger unter den chinesischen Diplomaten, die tatsächlich für diplomatische Verhältnisse buchstäblich kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Aber China stellt fest, dass es durch ein solches Verhalten auch Gegenbewegungen schafft, die die Kosten der eigenen Diplomatie dann auch wieder nach oben treiben. Das ist ein Lernprozess, von dem ich hoffe, dass er sich in einiger Zeit ein wenig einpendelt und China auch wieder etwas gemäßigter mit seinen unmittelbaren Anrainerstaaten umgeht. Dort in Südostasien ist die Besorgnis von dem wachsenden Einfluss Chinas ohnehin weit verbreitet. Das gilt für Malaysia, das gilt für Indonesien, das gilt für Thailand. Da hat man diesen riesigen Brocken, haben Sie vorhin gesagt, im Norden mit dem gewaltigen wirtschaftlichen Einfluss. Und der wird durchaus skeptisch gesehen. Und China lernt, dass man mit bestimmten Verhaltensweisen eben auch Gegenbewegungen ins Leben rufen kann, die nicht den eigenen Interessen entsprechen.
Ja, das heißt doch aber dann auch, dass die politisch und wirtschaftlichen Bündnisse, die westlichen Bündnisse sozusagen wichtiger sind, fast schon als je zuvor, würde ich nicht sagen, aber zumindest als in den letzten 20, 30 Jahren, dass es jetzt wichtig ist, dass Europa zusammenfindet und eine gemeinsame Politik macht, gemeinsame Wirtschaftspolitik, gemeinsame Außenpolitik, dass man im Zweifel auch transatlantisch wieder zu einem anderen Verhältnis findet.
Das ist richtig, das wäre richtig, das hat leider mit der Realität nur wenig zu tun. Europa spricht nicht mit einer Stimme und wird auf Sicht wohl nicht in der Lage sein, in allen Fragen mit einer Stimme zu sprechen. Auch was China angeht, wenn Sie sich das Verhalten von Griechenland, Ungarn und Polen anschauen, die sind deutlich China, auch Italien mittlerweile, deutlich China-freundlicher als andere europäische Staaten. Das gilt nicht für das transatlantische Verhältnis. Da werden wir sehen müssen, wie es nach Trump weitergeht und wie schnell das alles geheilt werden kann. Ich bin da durchaus skeptisch, weil es einen wichtigen Unterschied zwischen Europa und den Vereinigten Staaten gibt. Wir haben eine wirtschaftliche Perspektive auf China, die haben die USA auch, aber wir haben keine militärische, die haben die Vereinigten Staaten. Und bezeichnenderweise darf man in der China-Politik unter Joe Biden keine dramatischen Veränderungen zum Positiven oder wohin auch immer erwarten. Das ist das, was man im amerikanischen Bipartisan Consensus nennt. China, die Kritik an China ist fast das einzige Thema, das die Republikaner und Demokraten noch halbwegs verbindet in der amerikanischen Politik. Entsprechend sind auch die Erwartungshaltungen an europäische China-Politik jetzt schon aus dem Umfeld von Joe Biden klar definiert. Und der freundliche Onkel Joe, wenn er auf uns zukommt und größere Beteiligung bei der Eindämmung Chinas verlangt, der wird uns eben vor große, auch wirtschaftliche Herausforderungen stellen, weil unsere Unternehmen, viele unserer mittelständischen Unternehmen insbesondere, zu wesentlichen Teilen auch vom chinesischen Markt abhängig sind.
Ja, Sie haben jetzt im Gespräch schon das eine oder andere Mal darauf hingewiesen, dass es ja diesen Präsidentenwechsel in den USA gibt. Mhm. Ich nehme das mal als Beispiel für die Demokratie. Also im Westen, wechselt halt die Macht auch die Hände sozusagen. Kann es sein, dass das auch ein Nachteil ist gegenüber China, dass man weniger Kontinuität in der Außen- und Wirtschaftspolitik halt hat und deshalb sozusagen oft wieder bei Null anfängt oder bei wenig anfängt, um eine Strategie umzusetzen?
Das muss man, glaube ich, neutral tatsächlich bestätigen. In China sind die Perspektiven langfristiger. Und das kann man auch da an der heutigen Politik schon ablesen. Wir haben gar nicht so sehr darauf geachtet, dass am Anfang November, just zu dem Zeitpunkt, als in Amerika eine etwas heftig kritisierte, diskutierte Wahl stattgefunden hat, das fünfte Plenum des 19. Zentralkomitees stattgefunden hat, das die ersten Pflöcke eingeschlagen hat für den nächsten Fünfjahresplan. China 2025 haben wir vorhin schon angesprochen. Es gibt darüber hinaus eine Perspektive China 2035 und es gibt natürlich die Perspektive China 2049. Das ist der 100. Geburtstag der Volksrepublik China. Ein amerikanischer China-Beobachter, Michael Pillsbury, hat dazu ein wunderbares Buch geschrieben mit dem 100-Jahres-Marathon. Dann endet der Marathon, so beschreibt er es, aus chinesischer Sicht und China will wieder dort sein, wo es glaubt, hinzugehören, nämlich an die Spitze der Staaten. Das ist die Perspektive. Joe Biden kann nicht USA 2049 denken. Er muss schon heilfroh sein, wenn er die USA 2024 denken kann. Dann wird wieder gewählt. Dann tritt vielleicht sogar ein Donald Trump wieder an. Dann kann es wieder zu einem radikalen Wechsel kommen. Die Stärke der Demokratie ist dieser Wechsel. Aber in diesem Wettbewerb mit einem autokratischen China kann die Stärke tatsächlich auch zu einer teilweisen Schwäche werden.
Ja, das heißt, wir bräuchten in der westlichen Welt, in Europa, in Deutschland auch vielleicht nur einen gesellschaftlichen Konsens darüber, wie wir letztendlich bestimmte Themen vorantreiben wollen, die man dann auch sozusagen über Parteigrenzen hinweg diesen Konsens dann findet und damit dann eine gewisse Langfristigkeit sicherstellen kann. Vielleicht auch ein bisschen naiv gedacht.
Ja, das ist theoretisch haben Sie ja völlig recht. In der Realität wird das tatsächlich nicht stattfinden. Wir können uns ja nicht mehr darauf verständigen, wann wir einen Corona-Lockdown herbeiführen, ob heute Morgen oder erst in 2 Wochen. Wir streiten, das ist die Lebendigkeit von Demokratie, über viele Probleme ohne Konsens herstellen zu können. Und in diesen langfristigen Fragen, wenn Sie an Querdenker denken, und ähnliches mehr, ist ein Konsens in einer so differenzierten, pluralistischen Gesellschaft wie unserer kaum noch möglich. Insofern wird es Schwankungen geben. Ja. Diese Schwankungen müssen Demokratien aushalten, aber sie stehen eben im Wettbewerb mit einer aufholwütigen Autokratie, die da China heißt.
Ja, ja. Okay. Jetzt haben wir ein durchaus nicht ganz einfaches Verhältnis zwischen China und Deutschland und der Europäischen Union beschrieben. Wir haben die USA beschrieben. Vielleicht eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben, sind einerseits auch die Potenziale, die in diesen Beziehungen liegen. Also wir haben es ja durchaus relativ kritisch betrachtet, aber China ist ja nicht nur ein großer Absatzmarkt klassisch, sondern ja auch noch viel mehr. Wo sehen Sie die größten Potenziale für uns Europäer, für uns Deutsche im Verhältnis zu China?
Naja, zunächst einmal für viele Unternehmen ist China, Sie haben 1,4 Milliarden Menschen angesprochen, je nachdem, was Sie herstellen, ein tatsächlich großer Markt.
Ja.
Zugang zu diesem Markt zu bekommen oder gleichberechtigten Zugang zu bekommen, ist im Moment ein großes politisches Thema in der politischen Diskussion mit China. Wir stellen fest, dass in wachsendem Maße auch chinesische Investitionen nach Deutschland kommen. Die sind deutlich zurückgegangen in den letzten Jahren, aber sie werden auch in Zukunft stattfinden und sie werden helfen, hier Arbeitsplätze zu sichern. Im Übrigen, das wissen unsere Automobilhersteller am besten, Tausende von Arbeitsplätzen in Deutschland gibt es nur, weil die jeweiligen Unternehmen erfolgreich auf dem chinesischen Markt präsent sind. Also hier sehen Sie die wirtschaftliche Verflechtung und die Synergie, die entsteht, wenn man entsprechend kooperiert. Lieferketten großer deutscher Unternehmen ohne chinesische Produktion kaum denkbar. Am Anfang der Pandemie, als China in den Lockdown gegangen ist, haben plötzlich Kabelbäume gefehlt, um in Deutschland Autos fertig herstellen zu können. Das zeigt diese gegenseitige, wechselseitige Beeinflussung und dort liegt genau die Chance der Zukunft.
Können wir von China auch das eine oder andere lernen? Also wir haben schon mal haben angesprochen, dass das langfristige Denken in China, den Pragmatismus, der wahrscheinlich tatsächlich auch uns an der einen oder anderen Stelle gut tun würde. Und damit meine ich jetzt nicht dass die politische Diskussion da die Lebhaftigkeit eingeschränkt werden soll, um Gottes Willen. Aber insbesondere auch bei wirtschaftlichen Maßnahmen ist so eine Langfristperspektive ja gar nicht schlecht. Eine Sache, die die Chinesen auch deutlich anders machen, ist so ein gewisser Protektionismus. in Bezug auf die Wirtschaft. Jetzt mein Kerngebiet quasi ist ja die Online-Wirtschaft. Wenn ich mir anschaue, welche Rolle amerikanische Internetkonzerne in Europa spielen, welche Rolle diese wiederum dann in China spielen, beziehungsweise welche Unternehmen dort in China dann aufgebaut wurden. Sie haben den Jack Ma, den Alibaba-Chef oder ehemaligen Chef von Alibaba angesprochen. Könnte China an der Stelle Role Model sein für Deutschland oder für Europa? Das fordert ja auch der eine oder andere.
Ja, das ist in der Tat schwierig, weil wir im Augenblick in einer Situation sind, das Stichwort heißt auf Englisch Decoupling, Entflechtung. Das hat mit der Trumpschen China-Politik zu tun und gerade im digitalen Bereich sind wir fast schon in einer Situation, dass es ein westliches System gibt und ein chinesisches System. Und auch deutsche Unternehmensvertreter verweisen darauf, das war gar nicht Donald Trump, die Chinesen haben angefangen, weil sie Google und andere große westlichen Firmen nicht so ohne weiteres auf den chinesischen Markt lassen wollten. Meinungsfreiheit ist Gift für den Führungsanspruch.
Ja.
Bei dem westlichen Stil ist Gift für den Führungsanspruch der kommunistischen Partei. Da hat es von Anfang an eine große Abschottung gegeben. Und diese Abschottung wird vermutlich noch in den nächsten Jahren weitergehen und gegebenenfalls dazu führen, dass wir tatsächlich beispielsweise im Online-Bereich in zwei Welten leben müssen. Vielleicht sogar in einer konfrontatorischen Situation. Das zeichnet sich im Moment ab. Das wäre sicherlich das Ergebnis der Fortsetzung der Trumpschen China-Politik. Inwieweit die von Joe Biden sich davon unterscheidet, ist eine spannende Frage. Ich habe eben schon angedeutet, ich errechne nicht mit allzu großen Unterschieden, aber diese Konfrontationsstellung wird weitergehen und wir werden uns dazwischen zurechtfinden müssen. Das ist das Risiko für unsere Unternehmen, zwischen diesen beiden großen Blöcken gegebenenfalls zerrieben zu werden.
Ja.
Wo will man den Marktzugang eher verlieren? Dazu muss man auch sagen, China ist protektionistisch, ja. Das hat uns im Falle von Südkorea und Taiwan weniger gestört. Die waren genauso protektionistisch. Was China tut, aus seinem eigenen Interesse heraus, ist durch Protektionismus, durch Zölle, durch Verordnungen, die eigenen Unternehmen so lange vor globalem Wettbewerb zu schützen, bis sie global wettbewerbsfähig sind. Dann wird dieser Protektionismus fallen und mächtige Wettbewerber für uns werden auf den Märkten auftauchen.
Ja.
Das hat Japan vorgemacht nach dem Zweiten Weltkrieg. Südkorea und Taiwan haben das nachgemacht. In China ist der kleine Unterschied eben der Größenunterschied. Im Falle Taiwans mit damals 16 Millionen Menschen war das nicht so dramatisch für die westliche Wirtschaft wie eine Wirtschaftskraft, die mit 1,4 Milliarden daherkommt.
Ja, das heißt, in der Theorie wäre das auch ein Modell für die Europäische Union mit mehreren hundert Millionen Einwohnern, um auch eigene Industrie zu schützen, eigene Internetgiganten wahrscheinlich nicht mehr, aber die in Zukunftstechnologien dort vielleicht dann auch sogar sich gegenüber USA und auch China abzuschotten? Oder sehen Sie das?
Wenn Sie die Realität der internationalen Handelspolitik sehen, das funktioniert schon deshalb nicht, weil wir vom Zugang zum amerikanischen und zum chinesischen Markt längst viel zu sehr abhängig sind. Ein europäischer Binnenmarkt trägt die Wirtschaftsentwicklung, die wir derzeit haben, für sich genommen alleine nicht. Und schauen Sie, bei Corona lernen wir gerade, dass es Abschottungsbewegungen gibt. Aber wir lernen auch neue Begriffe, beispielsweise Slowbalization, die Verlangsamung von Globalisierung.
Ja.
Die letzten Jahre und Jahrzehnte waren wir alle fest davon überzeugt und die Wirtschaftsleistung hat den Nachweis erbracht, dass nur im Falle globaler Vernetzung wirklich wirtschaftliche Effekte erzielbar sind, die zum Wirtschaftswachstum beitragen. Wer sich dann wieder abschottet, wird mit diesem Wirtschaftswachstum zumindest nicht mehr rechnen können. Insofern ist das keine wirkliche Option.
Ja, okay. Ich würde gern, wir sind jetzt hier schon eine Stunde zusammen unterwegs, ich würde aber gern noch einen weiteren Punkt beziehungsweise einen weiteren Spieler auf dem internationalen Feld ansprechen wollen, den wir noch gar nicht im Zusammenhang mit China dargestellt haben. Vielleicht, ich fasse mal zusammen bisher, Sie gehen davon aus, dass die amerikanische China-Politik sich gar nicht so wahnsinnig verändern wird jetzt aufgrund des aufgrund des Präsidentenwechsels für Europa gibt es viele Herausforderungen. Ein wichtiger Punkt, dass Europa auch mit einer Stimme sprechen muss, ist quasi ja eher ein europainternes Problem, das hinzubekommen, als dass das was mit China jetzt im ersten Schritt direkt zu tun hat. China ist ein sehr aktiver Player auch im Bereich der Entwicklungsländer und investiert dort sehr stark, tut das anders als die zum Beispiel deutsche Entwicklungshilfe dort versucht zu unterstützen. Wahrscheinlich könnte man dazu auch einen extra Podcast machen und das nochmal alles durchleuchten, warum dort unterschiedliche Ansätze besser oder weniger gut helfen. Aber ein Player, den wir noch gar nicht angesprochen haben in dem Zusammenhang, ist Russland.
Ich hätte auch gerechnet, dass ich Russland sagen, ja.
Russland ist ja durchaus nicht nur aufgrund der Aktivitäten unseres Kanzlers AD Gerhard Schröder sehr, sehr präsent, sondern auch dort gibt es sehr intensive Wirtschaftsbeziehungen, sehr intensive politische Beziehungen, auch historisch natürlich eine ganz besondere Beziehung. Was deshalb wahrscheinlich auch viele Hörer interessiert, wie geht Russland mit China um, beziehungsweise muss man mittlerweile sagen, wie geht China mit Russland um?
Das muss man mittlerweile sagen, ja. Also es gibt eine große, fast 100-jährige sogenannte geopolitische Diskussion, die sich immer um das sogenannte Kernland, das Herzland dreht, das in der klassischen Diskussion immer Russland war. Ja. Was sich heute verändert hat, das Herzland auf dem eurasischen Kontinent, wir verwenden diesen Begriff ja wieder, das Herzland auf dem eurasischen Kontinent ist heute China. Und Russland, um es mal hart zu formulieren, ist aus chinesischer Sicht ein Juniorpartner, ein Transitland für die Seidenstraßeninitiative und ein Ressourcenlieferant, wenn Sie an die Möglichkeiten, Öl und Gas aus Sibirien zu importieren, denken. Das kann Herrn Putin nicht wirklich gefallen, aber das ist die chinesische Sicht. Sie hat einen Grund, und der Grund liegt darin, das hat schon Deng Xiaoping über Gorbatschow gesagt, und ich behaupte, Xi Jinping denkt es und sagt es vielleicht sogar über Putin irgendwann einmal. Die Russen haben es an der falschen Ecke angefangen. Sie haben begonnen mit politischen Reformen unter Gorbatschow und haben die Wirtschaft vernachlässigt. Sie haben die Wirtschaft unter Jelzin oligarchisiert, und unter Putin ist dieses System dann endgültig verkrustet. Wo China seine Wirtschaft praktisch entfaltet hat, hat Russland seine Wirtschaft verkommen lassen sozusagen. Und die Tatsache, dass man auf militärischen Kapazitäten Weltmachteinfluss ausüben kann, diese Tatsache ist längst vorbei. Die wirtschaftlichen Grundlagen sind es, die entscheidend sind. Und die pflegt China eben und lässt seine militärischen Kompetenzen hinterher nachwachsen, aber nicht umgekehrt. Ja. Das ist der Unterschied zwischen den beiden.
Ja, das heißt, Russland ist aus der Sicht der Chinesen heraus, haben die es einfach als falsch angefasst und sind deshalb nicht so stark. Die haben nicht schlechtere Voraussetzungen, sie sind ja auch sehr groß, haben viele Ressourcen etc. Wissen Sie, wie die Perspektive von Russland auf China ist? Also wie nehmen die das wahr? Rein Interesse halber.
Also es hat insbesondere nach der Krim-Krise 2014 natürlich klare Anzeichen gegeben, dass Wladimir Putin dem Westen signalisieren wollte, wir haben eine Alternative im Osten, ja, in China zusammenarbeiten. Es gibt institutionelle Formen, etwa die Shanghai Cooperation Organization, die Shanghai Organisation, die China initiiert hat, aber Russland ist der zweite große, wichtige Partner darin. Aber ich denke, Wladimir Putin hat sehr schnell begriffen, schon als er 2014 in Peking war, dass China alles andere als ein angenehmer, freundlicher Partner ist, sondern ein Partner, der genau weiß, wo seine strategischen Interessen liegen und wie er diese auch durchsetzt. Gazprom muss die Zeche bezahlen, ja, hat eine Zeitung einmal getitelt. Und dazu kann man vielleicht generell sagen, wenn Sie mit Chinesen heute reden, die bieten Ihnen in solchen Kooperationsverhandlungen immer gerne Win-Win-Konstellationen an. Und ich sage seit vielen Jahren, wenn Ihnen sowas passiert, dann nehmen Sie beide Beine in die Hände und rennen Sie weg. Weil Sie können davon ausgehen, dass das chinesische Win immer um ein Vielfaches größer ist als Ihr eigenes. Und das ist eine Erfahrung, die Russland, glaube ich, auch gemacht hat.
Ja, das ist fast schon ein gutes Schlusswort. Win-Win. Heißt nicht, dass das Win auf der einen Seite genauso groß ist wie auf der anderen. Heißt aber ja auch, dass man sehr genau drauf gucken muss, sehr hart verhandeln muss und dass man letztlich nicht in die Rolle des Juniorpartners stärker hineingedrückt werden möchte, beziehungsweise wenn man das nicht möchte, sollte man sehr aufpassen. Vielleicht kurz zum Schluss, gibt es etwas, was Sie unseren Hörern noch mitgeben möchten, für einfach wo Sie sagen, folgende Themen sind wichtig, um China gut zu verstehen. Wenn ich heute in die Medien schaue und ich lese und höre viel über China, was ist wichtig, um das alles richtig einordnen zu können?
Prinzipiell das Interesse, das Land und seine Interessen zu verstehen und nicht die eigenen Erwartungen an China abzugleichen. Für uns ist China immer so etwas Ähnliches wie ein ferner Spiegel, in den wir hineinschauen und uns aber eigentlich selbst sehen wollen. Ansonsten das Land zu verstehen, diese Forderung ist leicht erhoben. Ich weiß aus 40-jähriger Beschäftigung, es ist nicht so einfach. Und ich erinnere mich an einen meiner ersten Sprachlehrer in Taiwan, der mir gesagt hat, du willst China verstehen? Wird er nie gelingen. Als ich etwas verdutzt zurückgefragt habe, warum, hat er zu mir gesagt, du bist kein Chinese. Das ist etwas, was wir nicht ändern können. Wir schauen aus westlicher Perspektive auf China. Das ist auch legitim, dass wir unsere Interessen haben, dass wir unsere Werte haben. Aber wir müssen trotzdem bereit sein, auf Lateinisch sagt man audiatur et altera pars. Der andere Teil sollte auch gehört werden. Wir sind, glaube ich, gut beraten, uns gelegentlich einmal die Frage zu stellen, was wollen die Chinesen eigentlich, mit welchem Recht und wie können wir gemeinsam Kompromisse finden? Das ist allemal sinnvoller, als China zum Feindbild zu machen.
Das ist ein gutes Schlusswort. Herr Sandschneider, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie heute hier zu Gast waren. Hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir uns nochmal wieder hören würden dann.
Aber gerne. Herzlichen Dank für Ihre Fragen. Dankeschön.
Ja, das war Eberhard Sandschneider zum Thema China. Ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere mitnehmen und hattet auch ein bisschen Spaß beim Hören. Wenn ihr Kontakt mit uns, mit dem Machtwas-Team aufnehmen wollt, tut das gern über die unterschiedlichen Plattformen. Ihr findet uns bei Facebook, ihr findet uns bei LinkedIn und bei Instagram. Bei Instagram sind wir machtwas-official. Schreibt uns gerne. Sagt uns, mit wem ihr eigentlich oder wem ihr gerne eigentlich mal zuhören wollt, beziehungsweise mit wem wir sprechen sollen, welche Fragen ihr da an diese Leute habt. Wir freuen uns über Input, wir freuen uns über Kritik und ganz besonders freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin.